True Crime Austria.
Hallo und herzlich willkommen zur 60. Episode von True Crime Austria. Mein Name ist Katharina und frisch ins neue Jahr geschlittert ist auch Hubertus.
Hello.
Wir hoffen, es geht euch allen gut und ihr hattet angenehme Feiertage. 2024 haben wir mit einem Doppelfeature geendet und dazu hat uns auch eine Nachfrage erreicht. Es geht um den Namen des Opfers in diesem Fall. Wenn ihr nach den Geschehnissen rund um Tibor Foko sucht, dann findet ihr vermutlich zuerst eine leicht andere Version als die, die wir in der Folge verwendet haben. Die wird zum Beispiel in einigen Medienberichten genannt und ist bei der Online-Suche sehr präsent. Es gibt aber auch diese besagte andere und die haben wir verwendet. Warum? Die Version stammt aus der offiziellen APA-Berichterstattung von 1986 bis in die 2000er. Und ist außerdem in Gutachten und in Entscheidungstexten des OGH vermerkt. Über die Jahre kursieren aber immer mal wieder beide Namen parallel und wir verstehen, dass es deswegen Verwirrung gibt, aber an dieser Stelle daher auch einmal die Erklärung, warum wir uns für die Version entschieden haben, die nun in beiden Folgen zu hören ist.
Wenn man sich unsere Folgenhistorie anschaut, ist das ja auch keine Seltenheit. Es ist in bisherigen Episoden ja öfter vorgekommen, dass wir zu gewissen Angaben mehrere Hinweise hatten und nicht nur Namen, sondern auch Daten, Orte. Das kann immer mal wieder sein, gerade bei größeren Fällen, die sich über Jahre erstreckt haben, wo es mehrere Verfahren eventuell gab. Und wenn das so ist und wir das gar nicht aufklären können in der Vorrecherche, dann versuchen wir euch das ja auch kenntlich zu machen. Und jetzt habt ihr eben auch hier dazu die Erklärung.
Die haben wir übrigens auch in den Folgenbeschreibungen und Shownotes ergänzt. Das heißt, auch künftig sollte dieses Mysterium direkt geklärt sein. Nun lasst uns aber mit der neuen Folge loslegen. Worum geht es heute?
Wir haben uns hier ja schon mehrfach mit Dreiecksbeziehungen beschäftigt, zum Beispiel in der Folge 22, zwei Ehefrauen sind eine zu viel, oder Folge 42, bei den zwei Pensionistinnen und ihrem Untermieter. Auch diesmal geht es wieder um zwei Frauen. Aber man muss ganz deutlich sagen, dass das Kräfteverhältnis hier außerordentlich ungleich war.
Eine verheiratete Rechtsanwaltssekretärin verliebte sich Mitte 30 neu in einen gut 20 Jahre jüngeren Teenager aus der Nachbarschaft. Abgesehen von den offensichtlichen Problematiken, die das mit sich bringt, zeigte sich dabei vor allem ein Hindernis. Der Liebhaber entwickelte ebenfalls Gefühle. Aber für ein fast gleichaltriges Lehrmädchen. Wie Huberto schon angemerkt hat, kam es zu einem sehr ungleichen Kampf um das Herz des jungen Mannes. Wir schildern euch die Geschehnisse rund um die Rivalen.
Es verschlägt uns mal wieder an einen scheinbar idyllischen Ort. In St. André-Wördern, bei Tulln in Niederösterreich, ist die Welt noch in Ordnung, so denkt man. Das Wohngebiet, in dem der heutige Fall sich ereignete, ist gepflegt, die schönen Villen ebenso wie die Gärten. Hier lebte 1982 Sabrina Winter. Die Namen der Beteiligten haben wir für die Schilderung geändert. Die 39-Jährige war verheiratet und arbeitete als Chefsekretärin eines Wiener Anwaltsbüros. An einem Mittwoch, dem 20. Oktober, verließ sie das Haus, um nach Ollern im Tullnerfeld zu fahren. Der Ort war mit dem Auto gut 15-20 Minuten entfernt. Die Ortschaft ist nicht groß, knapp über 500 Menschen leben heute dort. Damals auch die 17-jährige Carla Eder. Sie machte zu dieser Zeit eine Lehre im Kosmetikbereich und war an besagtem Morgen wie gewohnt auf dem Weg zum Hauptplatz des Ortes, um mit dem Bus zur Arbeit nach Wien zu fahren. Ein Auto hielt neben ihr. Carla wechselte ein paar Worte mit der Fahrerin, dann stieg sie mit ins Auto, anstatt weiter zur Haltestelle zu gehen. Zuletzt sah man sie um 7.25 Uhr. Fahrgäste beobachteten das Geschehen rund um den weißen VW Golf mit niederösterreichischem Kennzeichen. Sie sollten die Letzten sein, die Carla lebend zu Gesicht bekamen. Am nächsten Tag, Donnerstag, blieb Carla Eder verschwunden. Ihre Eltern waren in großer Sorge, das passte einfach nicht zu ihrer Tochter. Sie erstatteten eine Abgängigkeitsanzeige.
Seit dem 20. Oktober, 7.25 Uhr, ist aus Ollern im Bezirk Tulln die 17-jährige Carla Eder abgängig. Sie wurde zuletzt in Ollern auf dem Hauptplatz gesehen, wo sie jedoch nicht wie sonst in einen der beiden Autobusse einstieg, der sie zu ihrer Arbeitsstätte nach Wien bringen hätte sollen. Vermutlich dürfte sie in einen weißen PKW der Marke Golf mit niederösterreichischem Kennzeichen zugestiegen sein. Fremdverschulden oder Verdacht der Entführung sei nach Ansicht der niederösterreichischen Sicherheitsdirektion nicht auszuschließen. Beamte der niederösterreichischen Kriminalabteilung führen gegenwärtig intensive Ermittlungen im Bezirk Tulln durch.
Die Polizisten erzählten den Eltern von dem weißen VW Golf, mit dem ihre Tochter gesehen worden war, doch es war damals ein gängiges Modell. 80 Halterinnen und Halter mussten überprüft werden. Der Vater der Vermissten wandte sich an einen Freund bei der Polizei in St. André-Wördern. Seine Tochter würde nicht einfach weglaufen. Und auch ihr neuer Freund Thomas Koch hätte nichts von ihr gehört. Der junge Mann würde ganz aufgelöst und ratlos bei ihm und seiner Frau sitzen. Auf Nachfrage erklärte der Vater, dass Thomas seit 3 Wochen mit seiner Carla bekannt sei. Er käme aus St. André-Wördern und wäre ein Lehrling. Der befreundete Polizist wurde hellhörig. Der Name sagte ihm etwas. Es kursierten Gerüchte über Thomas. Der 19-Jährige sollte eine Affäre mit einer verheirateten Frau haben. Schon bald 3 Jahre ging das, wurde getratscht. Und eigentlich war es ein offenes Geheimnis, um wen es ging, Sabrina Winter. Und wie sich schnell zeigte, fuhr sie einen weißen VW Golf. Der Kriminalbeamte wollte seinen Verdacht prüfen und rief am Arbeitsplatz der Sekretärin an. Doch sie hatte sich krank gemeldet. Ungefähr zur selben Zeit besuchte Sabrina Winter eine Nachbarin im Ort und erkundigte sich besorgt nach deren Sohn. Thomas sei doch so verliebt in seine neue Freundin gewesen. Und nun sei sie spurlos verschwunden. Der arme Thomas, er ist doch so sensibel.
Dem Polizisten ging die Dreiecksbeziehung von Thomas Koch, Carla Eder und Sabrina Winter nicht aus dem Kopf. Seinem Instinkt folgend bat der Kriminalist darum, die Villa von Frau Winter sofort, noch ohne richterlichen Befehl, zu durchsuchen. Es sei Gefahr in Verzug. Ein Verbrechen könnte bereits geschehen sein. Immerhin gab es eine vermisste Teenagerin. Gegen 18 Uhr machte er sich mit einem Kollegen auf zum Wohnort der Verdächtigen. Die hagere, manchmal auch als sportlich beschriebene Frau Winter öffnete. Sie war adrett gekleidet, so kannte man es von ihr. Von einer Carla wüsste sie nichts. Dennoch wurde das Haus aufgrund des Verdachts komplett durchsucht. Keine Spur von dem Mädchen. Allerdings fielen an mehreren Stellen in der Garage des Wohnhauses Blutspuren auf. Sabrina Winter hatte Verletzungen an den Händen. Abwehrverletzungen? Proben wurden zur Blutgruppenbestimmung in das Gerichtsmedizinische Institut nach Wien gebracht. Im Ermittlungsteam war auch der damalige Oberstleutnant bei der niederösterreichischen Kriminalabteilung, Alfons Traninger. Er galt als erstklassiger Ermittler und sollte seinem Ruf an diesem Tag gerecht werden.
Kurz zu seiner Person. Im Jahr 1981 hatte er den Posten als Kommandant der Kriminalabteilung Niederösterreich übernommen. Unter ihm gab es große Entwicklungen hin zur Teamarbeit und Mannschaftsgeist entgegen des Klischees des genialen Kommissars als Alleingänger. Ihm wird nachgesagt, damit auch einen großen Teil zur öffentlichen Wahrnehmung der Polizei in Niederösterreich beigetragen zu haben. Ein bekannter Fall, an dem er beteiligt war, waren die Ermittlungen gegen Udo Proksch.
Dem Ehepaar Winter gehörten neben der Villa, die es hauptsächlich bewohnte, auch 2 Parzellen und Bauland für einen Neubau. Die Grundstücke lagen nur wenige Autominuten voneinander entfernt. Als das Ermittlungsteam die Baufläche untersuchte, fiel neben einer halbfertigen Betonstiege ein Bereich auf, der offenbar erst vor kurzem umgegraben worden war. Das lockere Erdreich konnte man klar von der Umgebung unterscheiden. Die Ermittelnden begannen zu graben. Als sie etwa einen halben Meter tief waren, stießen sie auf Widerstand. Ein menschlicher Torso kam zum Vorschein. Die Gliedmaßen und der Kopf waren abgetrennt worden. Dennoch deutete alles auf die vermisste Carla Eder hin. Der Rumpf wies mehrere Verletzungen und einen starken Brandgeruch auf. Er sollte am Folgetag, dem 23. Oktober 1982, untersucht werden. Trotz des grausamen Fundes auf ihrem Grundstück leugnete Sabrina Winter die Tat und jegliche Beteiligung. Sie habe nichts damit zu tun. In den Einvernahmen soll sie sogar gelangweilt gewirkt haben. Dabei war auch der weiße VW Golf ein Indiz. Zeuginnen und Zeugen hatten das Fahrzeug ja bereits beschrieben. Zusätzlich gaben sie an, Sabrina Winter als Lenkerin zu erkennen. Bei ihr war Carla am Tag ihres Verschwindens eingestiegen. Die Medien wussten bereits kurz nach dem Fund von der Affäre mit Thomas Koch und vermuteten eine Eifersuchtstat. So hieß es etwa, die schlanke, athletisch gebaute 40-jährige Sekretärin war allem Anschein nach mit einem jungen Mann befreundet gewesen, der vor einiger Zeit aber die Jüngere, nämlich Carla Eder, kennenlernte und sich von Sabrina Winter abzuwenden drohte.
Die Suche nach den fehlenden Körperteilen ging weiter. Am Samstagnachmittag gab es noch immer keine Spur von ihnen. Die Grabungsteams wurden parallel an den verschiedenen Besitztümern der Winters eingesetzt. Zur Sicherheit wurde auch die nahe Umgebung nach frischen Grabungsstellen abgesucht.
Wenn die Beseitigung von Kopf und Gliedmaßen in der Überlegung geschah, die Identifizierung der Toten zu erschweren, dürften sie wohl kaum in der Nähe des Rumpfes vergraben worden sein,
gab ein Kriminalist zu bedenken.
Auch an den Brandstellen, die wir entdeckt haben, weist nichts auf Knochen oder Fleischteile hin. Hier wurden eher andere Gegenstände, vielleicht Kleider oder Schuhe, verbrannt.
Mittlerweile war Samstag, der 23. Oktober. An diesem Tag fanden die Ermittelnden weitere Leichenteile, darunter Beine und Füße. Um keine Spuren zu zerstören, wurde alles, soweit es ging, belassen, wie es war. Deshalb konnte zunächst nicht geklärt werden, wie die Körperteile voneinander getrennt worden waren und ob sie wirklich von einer Person stammten, auch wenn das sehr wahrscheinlich war. Über die Spuren in der Garage wusste man aber schon mehr. Es konnte mit Sicherheit gesagt werden, dass an diesem Ort große Mengen Blut geflossen waren. Hier hatte man Carla Eders Leichnam also zertrennt. Danach war alles gereinigt und aufgewaschen worden. Allerdings sind Blutspuren sehr schwer restlos zu entfernen. So konnten die Gerichtsmediziner die Verbindung zwischen Garage und Verbrechen herstellen. Ähnlich verhielt es sich auch mit dem weißen Golf. Bei den Zeugenaussagen war auffällig gewesen, dass man den Wagen als völlig verdreckt beschrieben hatte. Nicht einmal das Nummernschild hätte man richtig lesen können. Der weiße Golf, der in der Garage von Sabrina Winter stand, war allerdings innen wie außen auffällig gut gereinigt. Die Spurensicherung baute einzelne Teile aus und untersuchte jeden Winkel des Autos. Mittlerweile war auch Ehemann Winter einvernommen worden. Von einer Bluttat wisse er nichts, er habe nichts bemerkt. Auch nicht im Haus, wie er beteuerte. Wenn er wirklich kein Mitwisser gewesen war, dann wäre das auch durchaus möglich, meinten die Kriminalisten. Sabrina Winter blieb bei ihren Aussagen. Sie leugnete weiter, etwas mit dem Tod von Carla zu tun zu haben.
Alle Umstände sprachen gegen die verdächtige Rechtsanwaltssekretärin. Dennoch brauchte es weitere Verhöre, um sie zu einem Geständnis zu bringen. Am Samstagnachmittag brach sie schließlich ein. Sabrina Winter gestand die Ermordung der 17-jährigen Carla Eder und wies das Ermittlungsteam schließlich zu weiteren Plätzen, an denen sie Leichenteile vergraben hatte. Der Kopf der jungen Frau wurde im Rohbau auf dem Neubaugrundstück gefunden. Weitere Gliedmaßen wurden in der Wohnung des Ehepaares sichergestellt. Am Sonntag gab die Mordkommission der niederösterreichischen Sicherheitsdirektion Einzelheiten bekannt.
Bei weiteren Erhebungen am 23. Oktober konnten Personen ausgeforscht werden, bei denen sich Sabrina Winter in Ollern nach dem Wohnhaus der Carla Eder bereits in den Abendstunden des 19. Oktober erkundigt hatte. Bei einer genauen Besichtigung des Wohnhauses des Ehepaars Winter konnten schließlich hinter einer Stützmauer im hinteren Teil des Gartens die übrigen Leichenteile mit Ausnahme des Kopfes zerstückelt vorgefunden werden.
Die Täterin beschrieb die Tat so. Am 20. Oktober gegen 7 Uhr früh lockte sie Carla nahe ihres Wohnhauses in ihren Wagen. Sie sagte ihr, sie wolle sich wegen Thomas mit ihr aussprechen. Die Frauen fuhren ins Wohnhaus der Winters, wo es zu einer tätlichen Auseinandersetzung kam. Sabrina Winter versetzte Carla Eder mehrere Schläge und stach mit einem Messer auf sie ein. Nachdem die 17-Jährige blutend zusammengebrochen war, zerstückelte die Täterin sie. Sie beschrieb es als eine Panikreaktion. Die Körperteile versteckte sie an verschiedenen Orten. Kopf und Rumpf hatte sie zuvor noch mit Benzin übergossen, um sie zu verbrennen. Das war nicht gelungen. Die Autopsie war zu diesem Zeitpunkt zwar noch nicht abgeschlossen, die Gerichtsmedizin bestätigte aber schon, dass die Tatwaffe ein Messer gewesen war. Am 30. Oktober 1982 wurde Carla Eder in ihrem Heimatort unter großer Anteilnahme beigesetzt. Die Rede ist von fast 1000 Personen. Die Kirche war für die Allgemeinheit vorerst gesperrt, damit Angehörige und enge Freunde sich verabschieden konnten. Der Pfarrer des Ortes hielt eine Rede. Unzählige Kränze und Bouquets schmückten den Friedhof.
Um die Tat zu rekonstruieren, sollte ein Lokalaugenschein mit Sabrina Winter stattfinden. Allerdings wollte man dafür das abschließende Obduktionsgutachten und die Zustimmung der Verdächtigen abwarten. Das klingt erstmal seltsam, immerhin ging es ja um laufende Ermittlungen, doch der Grund ist auch logisch.
Andernfalls wäre der Sinn der Aktion problematisch. Mit dem bloßen Ausführen einer sich teilnahmlos verhaltenden Beschuldigten wäre niemand gedient und brächte auch kaum eine gründliche Klärung einzelner, noch offenstehender Fragen.
Gleichzeitig fragten sich viele nach dem Motiv. Damit befasste sich etwa eine Psychologin in einem ORF-Interview.
Ihrer Ansicht nach wollte Winter ihre Rivalin restlos zerstören. Damit habe die 40-jährige Frau ihre eigene Zerstörung kompensieren wollen. Auf die Brutalität der Täterin bei der Ausführung der Tat angesprochen, meinte die Psychologin, erfahrungsgemäß wäre ein Mann als Täter wohl hinsichtlich der Brutalität zu fürchten. Doch als gefährlicher im weitesten Sinne sei in derartigen Fällen oft die Frau. Zwischen Winter und ihrem jugendlichen Liebhaber habe zweifellos auch eine Mutter-Sohn-Beziehung bestanden.
Parallel waren die Kriminalisten in St. André-Wördern damit beschäftigt, mit Sabrina Winter und weiteren Zeuginnen und Zeugen zu den Hintergründen der Tat zu sprechen. Am 28. Oktober gab es dann den vorläufigen Obduktionsbericht zu lesen. Der Gerichtsmediziner stellte am Rumpf eine Menge schwerster Verletzungen fest. Carla Eder hatte mehrere Stiche in den Brustkorb und 3 in den Rücken erlitten. Die trafen die rechte Herzkammer, beide Lungenflügel, beide Zwerchfellkuppen, den Magen und ein großes Blutgefäß. Die junge Frau war definitiv an diesen Verletzungen verstorben. Sabrina Winter hatte bereits zugegeben, den Rumpf und den Kopf mit Benzin übergossen und angezündet zu haben. Die Gerichtsmedizin konnte das bestätigen, genauer für Brust, Bauch und Schädel. An den Händen und Fingern und Unterarmen gab es eine Vielzahl von blutunterlaufenden Schnittwunden. Höchstwahrscheinlich handelte es sich um Abwehrverletzungen. Den Einschnitten nach hatte das Opfer sich gewehrt und sogar nach dem Messer gegriffen. Die Untersuchung der Blutspuren stand noch aus. Man wollte auch noch die möglichen Tatwaffen, ein spitzes Küchenmesser und ein Jagdmesser unter die Lupe nehmen. Zu den Blutspuren im Auto hieß es, dass diese wahrscheinlich entstanden waren, als Sabrina Winter den Rumpf zum anderen Grundstück transportiert hatte. Der Lokalaugenschein fand schließlich am 11. November 1982 zwischen 9 und 10 Uhr statt. Dabei sollte der Tathergang in der Garage und auf den verschiedenen Grundstücken dargestellt werden. Sabrina Winter legte vor den Beamten der Gerichtskommission ein Geständnis ab und bestätigte damit die Angaben, die sie bereits vor der Kriminalabteilung Niederösterreich gemacht hatte.
Ich wollte das Mädchen zu einer Aussprache einladen, aber ich habe gewusst, dass ich sie töten werde.
Auch der Gerichtsmediziner war dabei. Er sollte anhand der Darstellung von Sabrina Winter nachvollziehen, ob ihre Aussagen der Wahrheit entsprachen. Dafür war wichtig, wie die 9 Stiche zustande gekommen waren. Das klappte auch. Wie Sabrina Winter die einzelnen Handgriffe nachstellte, passte zu den Ereignissen des Obduktionsberichts. Es ergaben sich keine Abweichungen zu den bisherigen Untersuchungsergebnissen. Als Motiv wurde mittlerweile klar Eifersucht angenommen. Nach mehr als 3 Jahren Affäre machte Winter nun eine junge Frau Konkurrenz. Carla Eder kannte Thomas Koch gerade einmal 3 Wochen. Am 4. Mai des Folgejahres wurde dann bekannt, dass Sabrina Winter sich ab dem 29. Juni im großen Schwurgerichtssaal des Kreisgerichts St. Pölten zu verantworten haben würde.
Im Voraus gab es natürlich diverse Details über die Beziehung von Sabrina Winter und dem so viel jüngeren Thomas Koch, die in der Öffentlichkeit diskutiert wurden. In der Anklageschrift wurde der Tag der Tat, der 20. Oktober 1982, mit dem bevorstehenden 40. Geburtstag der Angeklagten zusammengebracht. Der war am 25. Oktober. Der Grund soll gewesen sein, dass sie unbedingt wollte, dass der Nachbarssohn an ihrer Geburtstagsfeier teilnahm. Generell war die Verbindung der beiden schwierig, nicht nur aufgrund des Alters. Kennengelernt hatten sie sich im Haus des Ehepaares Winter. Herr Winter war schwer an Lymphdrüsenkrebs erkrankt. Im Frühjahr 1980 fand er ein neues Hobby, das er auch von zu Hause aus betreiben konnte. Das CB-Funken. Dabei nutzt man Funkgeräte, um eigene Nachrichten zu versenden oder die von anderen zu empfangen. Da sie für jedermann zugänglich sind, weiß man nie, von wem man etwas hört oder wer einem zuhört. Es gibt ein ganzes Codebuch mit Begriffen wie auch in Chatrooms, sowas wie AFK, Away from Keyboard, als Information, dass man kurz nicht ansprechbar ist. Beim CB-Funk gibt es wohl zum Beispiel Keramik für die Toilette. Und wer denkt, das würde heutzutage nicht mehr genutzt werden? In den Pandemiejahren wurden durchaus neue Begriffe eingeführt. Etwa der Code 27. Bleib gesund. Durch dieses neue Hobby hatte Herr Winter auch Umgang mit vielen Jugendlichen aus der Nachbarschaft, unter ihnen Thomas Koch. Er war damals noch ein Teenager und eher ruhig. Das erweckte die Aufmerksamkeit von Sabrina Winter. Zu Beginn soll es sich um eine Beziehung wie zwischen Mutter und Sohn gehandelt haben. Der Vater von Thomas war früh verstorben, es heißt, dadurch sei er anlehnungsbedürftig gewesen. Nur wenige Wochen später kam es aber zu ersten sexuellen Kontakten zwischen der Mitdreißigerin und dem Nachbarsjungen, der zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre alt war. Ob Herr Winter von der Beziehung wusste, ist nicht bekannt. Sein unheilbarer Gesundheitszustand belastete das Ehepaar sehr. Mit Thomas aber konnte die Ehefrau Unternehmungen machen oder verreisen. 1981 fuhren sie nach Kärnten, im Jahr darauf flogen sie nach Kreta. Die Kosten übernahm stets die Anwaltssekretärin. Zudem erhielt Thomas von ihr auch im Alltag finanzielle Unterstützung und wertvolle Geschenke. Doch 1982 bahnte sich eine Neuerung an. Im September lernte Thomas Koch in einer Diskothek die damals 16-jährige Carla Eder kennen. Sabrina Winter stürzte das in eine Krise. Für sie war es folgerichtig, dass die Beziehung nur dann Bestand haben könnte, wenn die Teenagerin nicht mehr da wäre. Sie hatten sich bereits einmal gesehen in den 3 Wochen, die das junge Paar gemeinsam verbrachte. Dabei hatte Thomas Sabrina Winter als Tante vorgestellt. Vielleicht stieg Carla deshalb überhaupt erst in das Auto ein, als die Täterin sie am Morgen des 20. Oktober abpasste. Es kann gut sein, dass sie von der eigentlichen Verbindung der beiden keine Ahnung hatte. Angeblich offenbarte Winter ihr das erst, als sie bereits bei ihr im Haus saß. Sie forderte, Thomas Koch freizugeben. Aber das Mädchen weigerte sich. Es folgte, was wir schon wissen. Schläge ins Gesicht und Stiche mit einem Jagdmesser, das mittlerweile als Tatwaffe identifiziert wurde. Sabrina Winter hatte es in der Küche bereitgelegt. Carla versuchte wegzulaufen, aber wenige Meter vor dem Gartentor brach sie zusammen. Ihre Angreiferin brachte sie in die Garage, wo sie den Körper der 17-Jährigen zerteilte und die Gliedmaßen an verschiedene Orte brachte. Für diese Tat stand sie nun vor Gericht.
Der Prozess begann wie geplant am 29. Juni 1983 im Kreisgericht St. Pölten. Als Zeuginnen und Zeugen traten unter anderem der Ex-Freund Thomas Koch, eine Nachbarin und Ermittler Alfons Tranninger auf. Nicht bekannt war, ob der Mann von Sabrina Winter den Weg ins Gericht schaffen würde. Von der Angeklagten waren mehrere Versionen ihrer Überlegungen vor der Tat zu hören. Bei ihrem Geständnis vor der Hauptverhandlung hatte sie eine Mordabsicht geäußert. Später sagte sie:
Ich fühle mich schuldig, weil ich das Mädchen getötet habe. Aber ich wollte es nicht umbringen.
Sabrina Winter war vor Gericht ein Nervenbündel. Sie weinte, zitterte, wirkte fahrig und musste die Worte hervorpressen. Der Schilderung des Tathergangs wollte sie nicht noch einmal folgen. Sie hielt sich die Ohren zu. Ihrer eigenen Lebensgeschichte, zu der keine weiteren Details öffentlich zugänglich sind, folgte die Schilderung ihrer Beziehung mit Thomas Koch und der Eskalation im Gespräch mit dem Opfer. Dabei zeigte sich eine verwirrende Dynamik. Oft hatte Sabrina Winter sich mehrere Sachen auf einmal gewünscht. Ja, sie sei mit dem Jungen aus der Nachbarschaft intim gewesen, zugleich habe sie aber auch immer gewollt, dass er Freunde in seinem Alter findet. Deswegen hätte sie ihn auch öfter zu Diskotheken gefahren. Dann wieder offenbarte sie ihre doch von ihm abhängige Seite.
Ich habe ihm aber immer gesagt, er solle mich nicht vergessen, wenn er einmal eine Familie hat.
Ebenfalls widersprüchlich waren Winters Gedanken, als Thomas dann tatsächlich die fast gleichaltrige Carla kennengelernt hatte. Es gab kein Gespräch, in dem ein Ende der Beziehung mit der Nachbarin beschlossen worden wäre, doch es fühlte sich für sie wie ein Abschied an. Obwohl sie ja angeblich froh war, dass er nun jemanden kennengelernt hatte. Sein Verhalten ihr gegenüber änderte sich allerdings dramatisch. Thomas wurde ihrer Aussage nach frech und aggressiv. Sabrina Winter drohte daraufhin sogar mit Selbstmord, worauf ihr junger Liebhaber sagte: Aber nicht in deinem Auto, das könnte ich noch brauchen. Dann stand die besagte Geburtstagsfeier bevor, der große 40er. Sabrina Winter wollte ihre Familie bei sich wissen, für sie gehörte Thomas Koch dazu.
Denn er war ja mein Kind. Was habe ich schon gehabt? Kummer, Sorgen, Sparen und Arbeit.
Die Jahre zuvor waren für sie abseits ihrer Beziehung zu Thomas geprägt von Sparsamkeit und Arbeit beim Bau zweier Einfamilienhäuser. Ihr Mann zog sich nach seiner erschreckenden Diagnose des unheilbaren Lymphdrüsenkrebs wohl mehr und mehr von ihr zurück, wohl um ihr den Abschied zu erleichtern. Und obwohl sie beteuerte, Carla Eder nicht habe töten zu wollen, bestätigte Sabrina Winter, dass sie den Gedanken gehabt hatte, es wäre besser, wenn das Mädchen nicht mehr da wäre. Offenbar fragte sie Carla noch am Tag der Tat nach der besagten Geburtstagsfeier. Sie wollte, dass Thomas doch bitte kommen möge. Eventuell fiel dies mit der Offenbarung zusammen, dass Sabrina Winter gar keine Tante, sondern eine etwa doppelt so alte Affäre von Thomas Koch war. Carla Eder soll da geantwortet haben: Du alte Gans, jetzt kommt er erst recht nicht. Und so sei der Streit eskaliert. Winter schilderte die Tat vor Gericht mit eigenen Worten. Rückblickend könne sie sich die Tat nicht mehr erklären. Der Richter zeigte dem Publikum im Anschluss noch die Tatwaffe.
Am selben Tag wurde auch Thomas Koch verhört. Auf das Verhältnis angesprochen, sagte er, er habe Sabrina Winter von Anfang an sympathisch gefunden. So habe sich dann alles entwickelt. Als er ihr von der Bekanntschaft mit Carla Eder berichtete, sei Winter unglücklich gewesen und habe geweint. Im Weiteren soll sie dann zu ihm gesagt haben, das Mädchen passe doch gar nicht zu ihm, was ihn ärgerte. Doch so eine Tat hatte er nicht vorhergesehen. Als Carla am 20. Oktober verschwand, wandte er sich mit seiner Sorge auch an seine Nachbarin. Er hatte nicht geglaubt, sie könnte etwas damit zu tun haben. Zum offenbar heiklen Thema der Geburtstagsfeier sagte er, wenn er keine wichtige Verabredung mit Carla gehabt hätte, wäre er schon gekommen. Allerdings hatte Sabrina Winter ja gar nicht ihn direkt gefragt, sondern stattdessen das Opfer. Der Vorsitzende wollte wissen, warum die Angeklagte diesen Umweg überhaupt gemacht hatte.
Ich bin so schnell gekränkt. Ich habe mich nicht getraut, ihn zu fragen, ob er kommt. Ich habe befürchtet, dass er wieder aggressiv wird.
Auch das wäre eine drastische Veränderung seines Verhaltens gewesen. Der schwerkranke Mann von Sabrina Winter schaffte es am ersten Prozesstag tatsächlich zum Gericht. Er wurde gestützt, als er in den Zeugenstand trat. Aus den Meldungen zum Prozess lässt sich nicht herauslesen, wie er zu all den Geschehnissen stand, ob er noch Empathie für seine Frau empfand oder ihr die Affäre vorwarf. Stattdessen liest sich alles sehr nüchtern. So sagte er, seine Frau sei immer bewusst beherrscht gewesen. Zweimal hatte er in 20 Jahren Ehe erlebt, wie sie die Nerven verlor. Selbstmordgedanken bestätigte er, im Übrigen auch für sich selbst. Sabrina Winter sei öfter depressiv gewesen. Erst nachdem sie Thomas Koch kennengelernt hatte, hatte sie sich spürbar verändert. Was ihr Sexualleben anging, wäre seine Frau eher als frigide zu bezeichnen. Damit kann rein nach Definition gemeint sein, dass sie wenig sexuellen Kontakt pflegte, eventuell sogar eine Abneigung dagegen hatte oder beim Geschlechtsverkehr Schwierigkeiten hatte, zum Orgasmus zu kommen. Der Tag endete mit den Gutachten der Sachverständigen. Sie folgerten, Sabrina Winter sei vor der Tat aufgeregt und nervös gewesen, bis hin zu einer heftigen Gemütsbewegung. Sie sei depressiv und habe neurotische Mechanismen. Die Angeklagte verdränge ihre Emotionen oder unterdrücke sie, weil sie sie sich selbst nicht gestattete. Die Verbindung mit Thomas Koch sei vor allem von der Mutter-Sohn-Beziehung geprägt gewesen, auch wenn es sexuelle Aspekte gegeben hatte. Der Druck, der sich vor der Tat in ihr gesammelt hatte, hätte zu einem Affektstau geführt. Gründe dafür waren der bevorstehende runde Geburtstag und die Angst, ihren Geliebten zu verlieren. Zwar versuchte sie es gegenüber Carla Eder erst argumentativ, doch als das nicht gelang, schlug ihr Verhalten schnell in Aggressivität um. Bei der Zerteilung des Leichnams ging es letztlich vor allem um den Transport. An diesem Mittwoch um kurz vor 16 Uhr endete der erste Verhandlungstag.
Am zweiten Tag des Mordprozesses gegen Sabrina Winter sprachen Anklage und Verteidigung ihre Plädoyers. Der Staatsanwalt beharrte darauf, dass die Tat vorsätzlich geschehen war. Die Angeklagte sei voll zurechnungsfähig. Die Geschworenen sollten bitte beachten, dass die Tat selbst zu beurteilen sei und nicht der Zustand, in dem sich Frau Winter nun im Angesicht ihrer Situation befand. Sie hätte beispielsweise erst mit einer geringeren Strafe gerechnet und nachdem ihr bewusst geworden war, worum es wirklich ging, habe sich ihr Gesundheitszustand ernst verschlechtert. Mit ihrem Verhalten als armes Hascherl wolle sie die Tat in den Hintergrund drängen. Der Staatsanwalt ging noch einmal die Beziehung von Sabrina Winter und Thomas Koch durch und betonte, dass er beim Kennenlernen gerade einmal 15 Jahre alt gewesen war. Auch sprach er das seltsame Treffen bei den Kochs an, bei dem die Rivalinnen aufeinandertrafen und Thomas seine Nachbarin Winter als Tante vorstellte. Dass die Tat vorbereitet worden war, daran bestand kein Zweifel. Sabrina Winter hatte sich am 19. und 20. Oktober krank gemeldet. Am ersten Tag habe sie ihre Nebenbuhlerin aber nicht abpassen können, was dieser noch eine Nacht zu leben gab. Auch hier wurde noch einmal das Alter betont. Carla Eder war erst 17 Jahre alt gewesen. Trotz ihrer ersten Geständnisse meinte die Angeklagte nun vor Gericht, sie habe Carla Eder nicht vorsätzlich getötet. Dabei gab es diverse Vorbereitungen. Das Jagdmesser lag einsatzbereit in der Küche, die Gruben waren wohl auch schon vorher ausgehoben worden. Angeblich soll es sogar Betonplatten gegeben haben, um sie über die sichtlich neuen Grabungsstellen zu legen. Der Staatsanwalt glaubte auch nicht an eine längere Aussprache zwischen den Rivalinnen. Es war 7.15 Uhr, als Sabrina Winter Carla Eder auf dem Weg zum Bus abpasste. Von Ollern bis St. André-Wördern waren es gut 15 Minuten Fahrzeit. Eine Zeugin sagte aus, dass sie um 7.32 Uhr Schreie aus dem Nachbarhaus gehört hatte. Als das Mädchen tot war, habe Sabrina Winter sich schnell gefangen und begonnen, die Leiche systematisch zu zerteilen und wegzuschaffen.
Das entsprach einem durchaus vernünftigen Deckungsverhalten, da man das Opfer in späteren Jahren kaum mehr identifizieren hätte können,
erklärte der Staatsanwalt. Die Geschworenen mussten die Taten nun einordnen. Handelte es sich um die Hauptfrage, Mord, oder die Eventualfrage, in der von einer allgemein begreiflichen Gemütsbewegung gesprochen wurde?
Wenn man also von einer allgemein begreiflichen Gemütsbewegung in der Mutter-Kind-Beziehung zwischen Sabrina Winter und Thomas Koch sprechen würde, so müsste ja jede Mutter ihre künftige Schwiegertochter attackieren und umbringen. Von der sexuellen Seite wiederum ist auch der Angriff auf die Nebenbuhlerin nicht allgemein begreiflich.
Abschließend betonte er noch einmal die Grausamkeit und Brutalität und sprach sich für eine strenge Bestrafung aus. Eine Freiheitsstrafe unter 20 Jahren sei seiner Vorstellung nach nicht angemessen.
Die Verteidigung sah das natürlich anders. Sabrina Winter solle für ihre Tat bestraft werden, ja. Allerdings plädierte ihr Anwalt auf Totschlag und sprach von 8 Jahren Haft als gerechte Strafe. Die Medien hätten seiner Mandantin übel mitgespielt. Schon direkt nach dem Bekanntwerden der Tat sei es zu einer regelrechten Lynchjustiz gekommen. Auch müsse die persönliche Situation betrachtet werden. Durch die schwere Erkrankung des Ehemannes habe die Mandantin in den letzten Jahren große Qualen erlitten. Wie diese Situation für sie gewesen war, sei kaum vorstellbar. Und dennoch war sie stets beherrscht. Natürlich griff auch er Details auf, die die Anklage vorgebracht hatte. Sabrina Winter habe Thomas Koch nicht selbst nach der Geburtstagsfeier gefragt, weil sie Angst vor einem Nein von ihm hatte. Die Sachverständigen hätten ja den Affektstau angesprochen. Schon ein weiteres Element hätte genügt, um alles auf einmal freizusetzen. Er bat die Geschworenen, sich nicht auf ihre Zu- oder Abneigung gegenüber der Angeklagten zu konzentrieren und im Sinne der Eventualfrage zu entscheiden. Das letzte Wort gehörte Sabrina Winter. Sie sagte, dass sie die Tat bereue und fügte unter Tränen hinzu:
Sie können sich das ja nicht vorstellen. Wenn ich das gewusst hätte, ich hätte mich in der Nacht zuvor getötet.
Nur aus Rücksicht auf ihren todkranken Mann habe sie es nicht getan, weil er sie gebraucht habe. Die Geschworenen berieten sich 1,5 Stunden. Dann war klar, Sabrina Winter wurde einstimmig des Mordes für schuldig befunden und zu einer Haftstrafe von 20 Jahren verurteilt. Zwar wurden ihre grundsätzliche Situation, die bisherige Schuldlosigkeit und das Geständnis mildernd gewertet, doch der heftige Angriff auf die junge Frau kam erschwerend hinzu. Der Vater von Carla Eder forderte seinerseits eine zusätzliche Geldstrafe. Diese musste er auf dem Zivilrechtsweg einbringen. Die Angeklagte erbat sich Bedenkzeit. In manchen Quellen ist zu lesen, dass die Verurteilung letztlich im Dezember 1983 erfolgte. Das würde dafür sprechen, dass man in Berufung gegangen war. Generell ist nach dem Prozessende nicht mehr viel über die Beteiligten zu finden. Es heißt, Sabrina Winter wäre 14 Jahre später wegen guter Führung aus dem Gefängnis entlassen worden. Sie soll unter neuem Namen leben. In einem Buch zu diesem Fall ist zu lesen, sie würde gelegentlich noch immer ihren ehemaligen Heimatort besuchen. Ob das stimmt, ist uns nicht bekannt.
Es gibt noch einen kleinen Nebenfall, von dem wir euch berichten können. Denn neben seinem Auftreten als Zeuge im Prozess von Sabrina Winter musste Thomas Koch sich auch selbst vor Gericht verantworten. Offenbar hatte er mit Haschisch und LSD gedealt. Die Polizei kam ihm auf die Spur, als sie in der Diskothek Camaro in Baumgarten ermittelte, wo angeblich mit Suchtgift gehandelt werden sollte. Ein Mittelsmann wurde auf Koch aufmerksam und beschattete ihn. Als er von seinem Elternhaus in die Disco aufbrach, hielten die Gendarmen ihn an einer Straßenkreuzung auf. Bei einer Durchsuchung des Autos wurden im Handschuhfach einige LSD-Trips und kleinere Mengen Haschisch sichergestellt. Thomas Koch war dabei nicht allein. Bei den Suchtgifthändlern handelte es sich um eine größere Gruppe von Jugendlichen, die Drogen dürften aus dem Raum Tulln selbst bezogen worden sein.
Die Recherche zum heutigen Fall war riesiges Kontrastprogramm zu der Monsterrecherche im Fall Tibor Foko, also unseren letzten beiden Episoden 58 und 59. Da kam so viel zusammen und in diesem Fall habt ihr tatsächlich gehört, was wir ausgraben konnten. Ein wenig wollen wir an dieser Stelle noch ergänzen, denn was es in Fällen wie diesen auch fast immer gibt, sind reißerische Spekulationen, zum Beispiel diese. Die Organe und die beiden Ringfinger der Toten sollen bis heute verschwunden sein. Der Grund: an den Fingern habe das Opfer Geschenke ihres Freundes getragen. Außerdem ist aufgefallen, dass die Darstellung der Angeklagten teils recht unterschiedlich ausfällt. Sie war während des Prozesses definitiv emotional und aufgeregt. Manche Artikel stehen diesbezüglich aber wirklich sehr stark auf der Seite der Staatsanwaltschaft und sehen darin Kalkül. Das wird etwa hier deutlich.
Nach der Zerstückelung gefragt, hatte sie nur Mitleid für sich selbst. Sie können sich nicht vorstellen, wie so etwas ist.
Das ist natürlich eine wenig wohlwollende Interpretation. Und weil wir damit auch begonnen haben, noch einmal zu Daten und Fakten. Beim Alter der Teenager gibt es je nach Quelle minimale Abweichungen und die können auch einfach dadurch entstehen, dass man eine Meldung übernimmt, ein paar Monate später war dann eigentlich der Geburtstag und dann ist ja schon ein Jahr weiter und so fort. Also bei der Carla Eder ist die Frage, ob sie 16 oder 17 Jahre alt war. Das unterscheidet sich je nach Quelle. Dazu haben wir zusammengesetzt, dass sie wohl 16 beim Kennenlernen mit dem Thomas Koch war, zum Tatzeitpunkt im Oktober aber 17 Jahre alt. Und bei Thomas Koch heißt es, zu Beginn der Beziehung mit Sabrina Winter war er 15 oder 16. Später im Prozess war dann von 15 die Rede, deshalb sind wir dabei geblieben.
Und nun, in unserem abschließenden Meinungspart, haben wir uns noch zwei Themen herausgeschrieben, die bei der Recherche, sagen wir mal, bei uns auch Fragen ausgelöst haben. Da können wir natürlich auch wieder nur im Bereich der Spekulation und der Küchentischpsychologie arbeiten. Ich fange einmal an mit dem, was wir vorhin im Vorgespräch als Panikreaktion beschrieben hatten. Eine Frage, die uns bei vielen Fällen immer wieder kommt, wenn die Täter und Täterinnen davon sprechen, dass sie aus welchen Gründen auch immer in Panik geraten sind und dann den Mord begangen haben oder in Panik geraten sind, getötet haben und dann in der Panikreaktion, im Zuge der Panikreaktion die Leiche zerstückelt und entsorgt hätten. Und die Frage ist, inwieweit oder wie lange geht eine Panikreaktion? Und ab wann ist es dann nur ein vorgeschobener Grund und es ist eine geplante Aktion gewesen?
Ist man da vielleicht schon so in diesem Rad drin, dass man dann weiß, auch wenn dieser Panikmoment vorbei ist, dass man jetzt natürlich handeln muss, um etwas damit zu machen? Die Frau Winter hat sich in dem Fall eben für eine Vertuschung entschieden, die dann nicht gelungen ist. Also ich glaube nicht, dass zum Beispiel diese komplette Zerteilung und Verteilung alles Panikreaktion war, sondern die Panikreaktion wäre, wenn dann der Angriff und dann hat sie gemerkt, oh Gott, was habe ich da gemacht und muss quasi irgendwie handeln und hat sich leider für so einen Weg entschieden.
Es gibt ja den Begriff des Totschlags im Unterschied zum Mord. Der Mord ist die geplante Tat, zumindest in Teilen, und der Totschlag soll eine Affekthandlung abdecken. Und ich glaube, dass es hier auch ein bisschen sich vermischt zwischen, wann habe ich aus Panik einen Totschlag begangen und stand dann vor den Scherben dieser Aktion und was mache ich dann? Und wann plane ich es, nehme mir, wie in diesem Fall, 2 Tage frei, versuche mehrfach eine Person abzupassen, bereite Betonplatten vor, damit man eventuell die Gruben abdecken kann. All das geht ja sehr weit weg von dem, was man eine Panikreaktion nennen würde. Ich glaube aber schon, dass es sowas wie eine Affektsituation gibt und dann kommt man in so einen Tunnel hinein und fällt gar keine rationalen Überlegungen mehr, wie die Frage, die du gerade aufgeworfen hast, ist, ja, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich das hier, wie beseitige ich das? Sondern man ist dann im Tunnel und denkt nur noch Situation beseitigen. Und das kann auch, glaube ich, mehrere Stunden dauern oder einen längeren Zeitraum, in dem man dann zu Taten fähig ist, die man vielleicht nicht machen würde, wenn man nicht in dieser Ausnahmesituation wäre, wie eben einen menschlichen Körper auseinanderzunehmen und zu vergraben. Das macht man ja mal nicht eben so, ohne weiteres. Und ich glaube, das geht, wenn, sagen wir mal, der Adrenalinspiegel sonst wo in irgendwelchen Höhen ist und der Körper einfach jetzt sagt, ich muss performen.
Ja, ich finde, das Messer ist an der Stelle ein ganz gutes Beispiel. Nehmen wir an, es wäre eine Affekthandlung gewesen und sie hatte einen Messerblock stehen und die beiden streiten sich, egal was jetzt das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und sie hat quasi diese Panikreaktion und nimmt ein Messer aus dem Messerblock und benutzt das dafür, um zuzustechen. Das ist ja ein großer Unterschied zu, ich lege mir mein Jagdmesser strategisch gut platziert hin und recherchiere, wo die Person wohnt und fahre mehrere Tage mal dran vorbei, wie du gerade schon gesagt hast.
Und bereite Gruben vor, mehrere, wie wir ja gehört haben.
Ja, das ist mit angeblich extra deswegen angegeben, ja, weil das nicht zu validieren war. Aber wenn das wirklich stimmt und wenn es sogar diese Betonplatten, die du angesprochen hast, gegeben hat, also eindeutiger geht's dann ja gar nicht mehr.
Na, vor allem eindeutiger geht dann ja auch, also es ist, ich würde auch nochmal unterscheiden zwischen, ich möchte jemanden ermorden und dann eine Leiche zu zerstückeln. Das ist ja auch nochmal ein sehr, sehr extremer Akt. Und wenn man den vorbereitet, dann hat man das ja schon geplant, das Zerstückeln.
Also im Grunde, wie die Psychologin in dem einen Interview gesagt hat, mit dem Zerstören, sie wollte sie einfach wirklich vollkommen verschwinden lassen.
Ja.
Und mir persönlich ging da vor allem ein Fakt lange nicht mehr aus dem Kopf, nämlich der Altersunterschied, dass eine 40-jährige Frau sich durch eine 17-jährige so bedroht fühlt, dass sie dieses Bedürfnis hat. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass wenn das auch eine 40-jährige Frau gewesen wäre, das irgendwie gerechtfertigt wäre oder so, um Gottes Willen, also wirklich überhaupt nicht. Nur ist diese Machtdifferenz so groß zwischen einer wirklich erwachsenen Frau und einer Teenagerin.
Ja, aber passt das nicht sehr gut in dieses Motiv der Eifersucht, weil sie sich alt fühlt und er eigentlich auch weiß, dass der Thomas eine jüngere, eine gleichaltrige Partnerin vielleicht, dass die ihm besser stehen würde, wenn man das so sagen kann. Dahin hat sie ihn ja auch irgendwie ermutigt, aber offensichtlich ja auch sehr halbherzig. Und dann funktioniert das. Und das ist natürlich eine größere Bedrohung oder ein größeres Aufzeigen, dass sie der Weak Link in dieser ganzen Konstellation ist, als wenn er sich jetzt eine andere Mit-30erin geangelt hätte, um in dem Gedanken zu bleiben. Ist dann nicht gerade die junge 17-Jährige die große Bedrohung?
Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite muss diese Dynamik erst einmal zustande kommen, dass, wie gesagt, diese erwachsene Frau, die ja auch einen geregelten Job hat, die irgendwie eine Ehe hat, die ja durch die Krankheit belastet ist, aber die ja auch 20 Jahre führt, die mehrere Grundstücke hat und ja, auch das ist mit Arbeit verbunden, aber das sind ja alles Dinge, wo man sagen kann, ganz blöd, da ist was geschaffen worden. Sozusagen. Da gibt es ein geregeltes Leben und alles Mögliche. Und sich dann von einer Teenagerin so verunsichern zu lassen, dass das in diese Tat mündet, also dass da was nicht in Ordnung ist insgesamt mit den Dynamiken, das sehen wir auch bei unserem nächsten Punkt, wenn es dann eben um diese sexuelle Beziehung geht zu einem sehr, sehr viel Jüngeren. Aber ich finde es einfach so doll, dass das reichte, um zu dieser Tat zu führen. Vielleicht ist es das, was ich sagen möchte. Das ist so ein bisschen, als wenn dich ein Teenager ärgert und du bringst ihn um und zerstückelst ihn.
Ja, ich weiß, was du sagen möchtest. Und jetzt hast du auch schon vorgegriffen, unser zweiter Punkt, den wir nochmal herausheben wollen, um ihn ein bisschen zu reflektieren, ist diese ungewöhnliche Dynamik. Eine Mit-30er, End-30erin sucht sich einen sehr viel jüngeren Mann und führt den sowohl als Sexualpartner als auch als Sohn und spricht ja auch von ihrem Kind. Das haben wir ja gehört im Zuge der Prozessberichterstattung. Und die Frage ist da, ob sich das nicht eigentlich ausschließt.
Da gab es viele Momente, bei denen ich dann nochmal doppelt gelesen habe, ob ich das jetzt gerade richtig erfasst habe, weil in meinem Kopf tut es das. In meinem Kopf kann doch nicht eine Person sagen, ach du armer Kleiner, komm mal, ich tröste dich, du bist ja wie mein eigenes Kind. und dann parallel eine Beziehung mit dieser Person haben. Vor allem, weil wir ja da ganz viele Probleme auf einem Haufen haben, die schon damit beginnen, dass er halt ein Teenager war, als die das begonnen haben. Und das so natürlich gar nicht hätte stattfinden dürfen. Da ist auch die Frage, wo beispielsweise ein sexueller Missbrauch von Minderjährigen anfängt und ob das nicht eigentlich auch mal hätte angesprochen werden sollen.
Sicherlich. Du meinst jetzt im Vorlauf, bevor die Tat stattfand, oder?
Vor Gericht beispielsweise. Ich meine, man weiß ja immer nicht, wer jetzt davon wusste, ob auch überhaupt der Ehemann Winde davon wusste, ob die Nachbarn das wussten. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass eine Nachbarin einfach zu Hause eingelassen wird, wenn man weiß, okay, die schläft mit meinem 15-jährigen Sohn. Und die scheinen sich ja auch gekannt zu haben. Zumindest gibt es diese eine Szene, wo sie ja nach dem Verschwinden von der Carla rübergeht und sagt, ach Mensch, der arme Thomas.
Ja, da gibt es natürlich diese Dynamiken auf dem Land, mögen noch mal andere sein als jetzt in einer Großstadt, wo es sehr viel anonymer hergeht. Und wenn man sich dort kennt, man ist Nachbarn, da ist man vielleicht mal gut beieinander. Man ist auf dem Fest des einen eingeladen, die anderen wieder bei der Bierzeltparty der Familie gegenüber und so weiter und so fort. Man ist, glaube ich, dort näher aneinander. Und insofern kommt einem das nicht so komisch vor, diese Politik der offenen Türen, nenne ich es mal.
Ja, also das will ich auch gar nicht sagen. Ich will nicht sagen, dass die sich nicht treffen sollen oder irgendwas. Ich glaube nur, wenn eine Mutter wüsste, dass ihre doppelt so alte Nachbarin mit ihrem Teenager-Sohn schläft, dass sie ihr dann vielleicht nicht wirklich bereitwillig die Tür aufmachen würde, sondern, was du ja eigentlich gerade schon so ein bisschen impliziert hast, dass dann eigentlich das Fass aufgemacht wird, wenn sie es wüsste, was machst du da eigentlich mit meinem Sohn? Also wäre es dann, wenn die Eltern von ihm das gewusst hätten, nicht hoffentlich zu einer Anzeige gekommen?
Ja, insofern, das nicht geschehen ist, müssen wir wohl davon ausgehen, dass das nicht der Fall war, dass man vielleicht, und das ist reine Spekulation, auch gesagt hat, hey, die Nachbarin, ja, das ist vielleicht eine schiefe Optik, wenn die mit ihm alleine nach Kreta fliegt. Auf der anderen Seite, es ist ein schüchterner kleiner Bur und sie holt ihn raus aus seinem Schneckenhaus und erlebt mal was und wird von ihr so ein bisschen ins Erwachsensein geschubst. Und dass dieses Schubsen halt auch auf anderer Ebene stattfand, das hat man dann halt wegignoriert. Wäre jetzt die böse Vermutung, aber auch vielleicht auch einfach nicht mitbekommen.
Was wir da vielleicht auch noch sagen sollten, so wie wir die Formulierungen getroffen haben, sind auch die Quellen, aus denen wir das haben. Also wir können euch nicht sagen, wie rege dieser Kontakt war, was ja auch zu der Aussage des Ehemannes vor Gericht passt, dass sie jetzt eigentlich nicht die sexuell aktivste Person war, was sich natürlich auch nach Partnern irgendwie unterscheiden kann, aber dass er das vielleicht auch gar nicht so unbedingt vermutet hat. Das heißt jetzt nicht, dass die jeden Tag auf diese Weise verkehrt haben. Vielleicht waren es einzelne Male, das wissen wir halt nicht. Aber dass es überhaupt passiert ist, ist schon schlimm genug. Aber wie siehst du das denn? Schließt sich das aus, dass es auf der einen Seite diese Mutter-Sohn-Beziehung gegeben hat und er ihr Sexualpartner war?
Also ich glaube nicht, dass es sich ausschließt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass so etwas ineinander übergeht. Dass es beginnt mit einer nachbarschaftlichen, freundschaftlichen Beziehung mit dem schüchternen Buben, der jetzt mal mit dem, komm, wir gehen mal jetzt was unternehmen, wir erleben jetzt mal was. Und dann steckt man selber persönlich in einer Sinnkrise vielleicht, in einer, und jetzt bin ich wieder bei der Ausnahmesituation, bei der emotionalen Ausnahmesituation. Und wenn dann der Moment passt oder irgendetwas, ich meine, wir haben ja auch der anderen Seite einen in der Pubertät befindlichen Jungen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auf einer sehr irrationalen Ebene dann plötzlich zum anderen führt.
Aber wenn das bei einer Person so ist, findet die andere das dann nicht komisch? Oder ist das dann dieses Machtgefälle, was das auslöst? Wir können nur fachsimpeln. Also das ist der Meinungspart. Ich sag's auch nochmal an dieser Stelle. Das ist bloß dieser Punkt in dem Fall, den ich nicht recht... Okay, es gibt viele Punkte, die ich nicht recht begreife, aber das war schon der, wo ich, wie gesagt, einige Stellen öfter gelesen habe, weil ich dachte, das hat sie jetzt so gesagt. An einer Stelle, aber das ist auch das Letzte, was ich dazu sagen möchte, gibt sie etwas an, wo ich dann gedacht habe, vielleicht ist das der verbindende Faktor. dass es gar nicht wirklich um Mutter-Sohn ging, dass es gar nicht wirklich um den Sexualpartner ging, aber sie sagt, sie hätte sich nicht umgebracht, weil ihr Ehemann sie braucht. Und vielleicht hat sich bei ihm einfach verbunden, wo sie gemerkt hat, sie wird gebraucht, auf verschiedene Arten.
Ja, das mag sein. Soll ich einen neckischen Übergang wagen und sagen, wir brauchen euch, liebe Hörerinnen und Hörer? Hinterlasst uns doch einmal gerne eine positive Bewertung auf den Plattformen, wo ihr uns hört. Folgt uns gerne auf den Social-Media-Plattformen, die da wären.
Das sind Instagram und Facebook als True Crime Austria. Und per Mail könnt ihr uns schreiben an hinweise@truecrimeaustria.at. Außerdem gibt es noch zwei Support-Plattformen. Das sind Patreon und Steady, die ihr genauso wie die Social-Media-Kanäle über unsere Shownotes erreicht. Wirklich, Hubertus, ein neckischer Übergang.
Sehr neckisch, ich weiß. Ebenso neckisch geht es nächstes Mal weiter. Hoffentlich seid ihr wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss, macht's gut.
Tschüss.